Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und ich freue mich total, weil ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe die liebe Marion von Frugales Glück eingeladen, einmal mit mir über das Thema Minimalismus, Frugalismus und natürlich, wie kann es auch anders sein, Finanzen zu sprechen und wie das in der Kombi einfach, ja, gut kommen kann, wie Marion dazu alles so sieht. Wir hatten Marion auch als Expertin in einem unserer Finance Kickstart Workshops und der Workshop ist wirklich richtig gut angekommen. Und genau, ich freue mich, dass Marion dann heute auch hier im Podcast sitzt und mir heute mal ein paar Fragen beantworten wird. Und ich würde sagen, herzlich willkommen, Marion, und stell dich direkt gerne nochmal selber vor mit zwei, drei kurzen Sätzen.
Hallo Franzi, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Marian, ich schreibe und ja, auf frugales Glück über ein besseres Leben mit weniger und ich habe auch einen Podcast, ja, in dem geht es um dasselbe im Grunde genommen.
Total
Sehr
cool.
minimalistisch gesagt.
Ganz nach deinem Motto. Ja, aber finde ich gut. Fangen wir einfach mal ganz, ganz vorne an. Wie bist du überhaupt zu diesem Thema Minimalismus und Frugalismus gekommen? Also gab es da irgendwie so einen besonderen Moment oder so eine Situation, wo du gesagt hast, boah, jetzt muss ich Minimalistin werden?
Ja, den gab es tatsächlich. Ich war nach dem Studium ein Jahr in Kasachstan und habe da gearbeitet und ich reiste an mit zwei riesigen Koffern, wo dann einer auch noch verloren gegangen ist auf der Hinreise. Den habe ich dann aber wiederbekommen und in diesen zwei Koffern waren viel zu viele Sachen. Und dann kam ich nach diesem Jahr zurück in meine Zwei-Zimmer-Wohnung nach Leipzig und die war auch noch voll mit Sachen. Also ich hatte die dann ausgelagert, noch in einer anderen Wohnung, war untervermietet und so weiter. Und ich dachte, wow, schon diese zwei Koffer waren zu viel. Was will ich mit diesem ganzen Kram? Und dann war ich erstmal arbeitslos, habe keinen Job gefunden und habe eigentlich ein Dreivierteljahr nur aussortiert und ausgemistet und verkauft und das alles so reduziert, dass eigentlich die Wohnung dann leer war letzten Endes.
Das ist mal ein voll spannender Auslöser, das wusste ich noch gar nicht. Was hast du in Kasachstan gemacht?
Ich habe Deutsch an der Uni unterrichtet.
Ah, wie geil ist
Deutsch
das
als
denn?
Fremdsprache, ja.
Das finde ich ja cool. Ja, Kasachstan gehört ja zur ehemaligen UdSSR, ne? Genauso wie Usbekistan. Und da kommen tatsächlich meine Eltern her. Also ich habe quasi usbekische Wurzeln. Das war ja früher so
Okay,
alles
cool.
eins und ja, also nicht richtig Russland. Ich sage immer, ich habe russische Wurzeln, aber eigentlich sind es
Der
usbekische.
Einfachheit halber, ja.
Ja, Usbekistan und Kasachstan kennen nicht so viele, ne? Und Russland ist da so ein bisschen geläufiger einfach. Aber das ist auf jeden Fall natürlich ein cooler Anreiz gewesen. Ich kann da auch so ein bisschen mit relaten. Ich hatte nicht in ganz so einem krassen Umfang wie du, aber ich war ja mal für 2 Monate auf Bali. Und da bin ich auch wirklich, ich bin mit, ich glaube, 15 Kilo Gepäck angereist in Bali. Und selbst das war immer noch zu viel, ne, für die 2 Monate. Und da habe ich echt gedacht, so, man kommt mit so wenig Kram aus, das ist der Wahnsinn. Also richtig, richtig cool. Was bedeutet denn jetzt so Minimalismus so für dich ganz persönlich? Hatte das jetzt eher was quasi mit deinem Lifestyle wirklich zu tun, weil du gemerkt hast, so, okay, ich brauche einfach nicht mehr? Oder gab es da noch irgendwie so eine besondere innere Haltung, die du dann in Kasachstan für dich entdeckt hast?
Also eigentlich beides. Also ich würde sagen, das ist ja miteinander verwoben. Ich kann das gar nicht so genau trennen. Also Lifestyle, weil das, was ich im Außen mache, wenn ich im Außen ausmiste, dann miste ich auch gleichzeitig irgendwie im Innen aus. Und meine innere Haltung spiegelt sich auch in dem wider, wie es ja bei mir in der Wohnung zum Beispiel aussieht. Deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Für mich bedeutet Minimalismus vor allem, dass ich nur Sachen habe, die ich wirklich brauche oder wirklich mag. Und ja, das ist eigentlich relativ wenig. Deswegen ist es sowohl innere Haltung als auch Lifestyle, würde ich sagen.
Ja, also gehört für dich quasi zusammen. Wenn wir da gerade, du hast ja gesagt, Minimalismus ist ja wenig Sachen besitzen. Jetzt ist ja quasi das Motto heute Minimalismus und Frugalismus. Kannst du mir da einmal so ganz kurz den Unterschied erklären? Weil da tue ich mich mal tatsächlich immer noch manchmal schwer. So, was ist genau der Unterschied zwischen Minimalismus und Frugalismus? Oder sind das einfach Synonyme, die man beide verwenden kann?
Ja, gute Frage. Also Minimalismus, ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass es heißt, wenig zu besitzen. Das ist ja für jeden unterschiedlich. Also viele Leute denken, ja, ich muss jetzt in einer leeren Wohnung sitzen, nur mit ein paar Designerteilen und dann bin ich Minimalistin. Und wenn ich ein Hobby habe, wo ich zum Beispiel male und so, dann bin ich schon keine Minimalistin. Das ist Quatsch, sondern es geht einfach nur darum, wenn du malst, dann brauchst du vielleicht nicht 100 Farben, sondern vielleicht nur 50 und kannst die mischen oder so. Also, dass man immer schaut, dass man nicht zu viel hat, was irgendwie über das normale Maß hinausgeht. Das würde ich sagen, ist Minimalismus. Und ja, der Übergang vielleicht zum Frugalismus ist Konsum, weil wenn ich weniger habe, brauche ich auch weniger. Also, und ich muss auch nicht ständig neue Sachen kaufen. Das heißt, ich bin auch automatisch sparsamer. Und Frugalismus richtet sich dann eher auf das Finanzielle, also dass ich bewusster mit Geld umgehe, nicht nur mit dem materiellen Kram um mich rum, sondern halt mit Geld, mit meinen finanziellen Mitteln. Und wenn ich weniger ausgebe, ja, dann kann ich auch mehr sparen und dann kommt da auch dieses Vermögensaufbauthema mit rein und das ist so die Brücke. Aber ich würde sagen, ja, das eine ist eher das Materielle um einen rum und das andere ist eher der Umgang mit Geld.
Ich finde auch, man hat ja total oft so, hast du gerade schon angedeutet, aber so einen falschen Eindruck von Minimalisten oder Frugalisten. Ich meine, da gibt es ja immer so wieder so diese ganz krassen Extreme, aber die stehen dann ja immer so stellvertretend für die Community irgendwie. Ich habe da letztens erst, ich glaube, das war ein YouTube-Video oder sowas zugesehen. Und da fand ich das auch so verrückt, weil die dann wirklich eine Wohnung gezeigt haben, die ja quasi wirklich leer war. Also da, die hatten noch nicht mal ein Bett, sondern nur eine Matratze dann irgendwie da und da haben sie mit der ganzen Familie drin geschlafen. Also quasi ja zwei Erwachsene und dann irgendwie zwei, drei Kinder oder sowas, wirklich auf dem Boden.
Oh.
Fand ich sehr verrückt. Und dann halt so eine Kleiderstange mit gefühlt so fünf Klamotten drauf, ne, wo ich mir dann gedacht habe, so wie oft wascht ihr Wäsche? Ne, so, wenn du nur fünf Klamotten hast, ist ja auch irgendwie. Keine Ahnung, nicht, sondern nicht nachhaltig hat sich das für mich irgendwie angefühlt.
Nee, ist
Ne?
ja
Irgendwie so,
krass.
fand ich irgendwie ganz weird. Wie ist das für dich in deinem Alltag? Also wie äußert sich das jetzt konkret? Wie könnte ich mir jetzt zum Beispiel irgendwie deine Wohnung oder dein Kleiderschrank vorstellen, ne? Wenn ich jetzt einmal so Mäuschen spielen dürfte bei dir? Wie sieht das bei dir wirklich in der Praxis aus?
Ja, so meine Wohnung, ich glaube, meine Wohnung ist immer ein bisschen kleiner als das, was normale, in Anführungszeichen, Menschen so für die Größe ihrer Familie als normal oder angemessen empfinden würden. Also ich habe zum Beispiel mit meiner Tochter eine Weile in nur einem Zimmer gewohnt, so eine Art WG mit meiner Ex-Schwiegermutter in Spee. Das
Okay.
war irre, aber da habe ich wahnsinnig viel Geld gespart, weil ich da nur wirklich sehr, sehr wenig Miete be bezahlen musste. Und das war für eine gewisse Zeit total gut, um meine Selbstständigkeit so langsam voranzubringen. Und jetzt, ich kriege ja auch bald ein Baby, das heißt dann zwei Kinder, also eine typische, so eine vierköpfige Familie. Und wir haben zwei Zimmer, also das ist jetzt auch nicht, also es ist nicht extrem klein, aber es ist schon vielleicht kleiner als andere Leute würden vielleicht ein Haus dann kaufen oder eine Vierzimmerwohnung mieten oder ich weiß nicht. Also da versuche ich schon immer so das zu reduzieren auf ein Minimum, weil die Miete ist ja einfach ein großer Faktor bei den Ausgaben, bei den monatlichen. Deswegen ja, ist es glaube ich schlau, die so niedrig wie möglich zu halten. Und ja, sowas wie Kleiderschrank. Also ich habe irgendwann mir so eine Art Uniform entwickelt. Also ich habe nur schwarze, also wenn ich nicht gerade schwanger bin, jetzt ist es natürlich anders, aber ich habe zwei schwarze Jeans, weil blaue Jeans mag ich eigentlich nicht so. Ich habe mich dann entschieden, okay, schwarz läuft. Und die T-Shirts habe ich dann zu meinem Frühlingstyp. Also ich bin Frühlingstyp vom Farbtyp her, habe ich einfach, ich glaube, 7, 8, 9 T-Shirts irgendwie, ja, die passen natürlich zu den schwarzen Jeans und die kombiniere ich dann einfach immer und darüber dann irgendwelche Sweatshirts, habe ich irgendwie 3 oder 4. Und das war es so. Da muss ich nie darüber nachdenken, was ich anziehe. Es ist immer total einfach. Ich habe höchstens das Problem, ja, ziehe ich jetzt ein blaues oder ein grünes T-Shirt an, so. Und ja, es gibt einfach nicht irgendwie 10 Jacken und 10 Paar Schuhe und ziehe ich jetzt einen Rock an und die Strumpfhose und habe ich noch eine ohne Löcher und oder ein Kleid und diese ganze. Also ich versuche mir das da schon so einfach wie möglich zu machen.
Finde ich total cool. Also Thema Wohnen, ich glaube, da bin ich genau das Gegenteil von euch und das, was du gerade auch so genannt hast. Also wir sind jetzt gerade noch zu zweit, ne? Ab Januar sind wir dann zu dritt, wenn meine Tochter geboren wird. Und wir leben hier tatsächlich auf 140 Quadratmetern mit vier
Oh,
Zimmern. Aber ich muss auch sagen, witzigerweise würde ich mich trotzdem, also auch da sieht man ja wieder, dass so Minimalismus so viele Facetten einfach hat, weil ich würde mich trotzdem als kleine Minimalistin bezeichnen. Aber mir ist halt einfach das Thema Wohnraum unfassbar wichtig, weil ich persönlich fühle mich so schnell eingeengt irgendwie und habe dann das Gefühl, ich kann nicht mehr richtig atmen. Und bei mir ist es ja auch so, dass ich jetzt schon seit 5 Jahren selbstständig bin und seit 5 Jahren immer aus meiner Wohnung heraus arbeite. Und da habe ich einfach gemerkt, ich brauche ein großes Arbeitszimmer, das, wo ich auch wirklich die Tür zumachen kann, was am besten so ganz am anderen Ende der Wohnung ist, ne, wo ich auch nicht so tagsüber einfach dran vorbeilaufe, einfach damit ich mich auch ja abkapseln kann von meiner Arbeit. Ne, da habe ich einfach gemerkt, dass mir das halt unfassbar wichtig ist. Und deswegen bin ich dann hingegangen und habe gesagt, ja, okay, dann mache ich da quasi einen Abstrich beim Thema Minimalismus, ne, aber dafür dann halt andere Sachen kaufe ich nicht. Ne? Also so Thema Schuhe oder Handtaschen. Und ich sag mal, das ist ja so dieser Klassiker, in Anführungszeichen, unter uns Frauen. Ne? Ich besitze, glaube ich, 3 Paar Schuhe oder 4 Paar Schuhe, ne? Und davon ist halt Sommer, Winter und Herbst irgendwie so gefühlt,
Ja.
ne? So dass alles einmal abgedeckt ist. Und Klamotten handhabe ich sehr ähnlich wie du, ne? Ich habe so einen relativ kleinen Kleiderschrank, ist vielleicht ein bisschen größer als du, ne? Aber trotzdem die Hälfte dessen, was mein Partner zum Beispiel hat. Ne? Also da hat man ja einfach, ja, dass man nicht in allem so super minimalistisch sein muss, ne? Und das führt mich quasi auch zur nächsten Frage. Hast du auch so Themen, wo du sagst, okay, da mache ich eine Ausnahme, da bin ich jetzt keine absolute Minimalistin, oder hast du das eigentlich gar nicht so, wie ich jetzt zum Beispiel mit der großen Wohnung?
Ja, ich habe darüber nachgedacht, aber irgendwie, also früher waren das Reisen. Ich habe immer relativ viel Geld so für Reisen ausgegeben. Aber
Ja.
jetzt habe ich da neulich auch nochmal angefangen, drüber nachzudenken, weil irgendwie werde ich mit, je älter ich werde, immer häuslicher. Und es liegt an der Schwangerschaft, ich weiß es nicht. Aber so diese, man kann ja auch Erlebnisse sehr gut konsumieren. Also Minimalismus wird ja immer gerne so angepriesen, so Sammelerlebnisse, keine Dinge.
Ja.
Ja, aber wenn ich die ganze Zeit auf der Suche bin nach dem nächsten Bucketlist-Erlebnis, was ich irgendwie abhaken kann, so dann war ich schon mal hier, dann war ich schon mal da, dann habe ich schon mal das gemacht und fühle mich deswegen irgendwie besser. Ja, das ist ja genau derselbe Konsum, als wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, eine neue Handtasche kaufe oder ein neues Parfum oder irgendwas anderes. Deswegen, ja, würde ich jetzt noch nicht mal mehr Reisen dazu zählen. Also ich weiß nicht, wo ich nicht minimalistisch bin. Also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, was du gesagt hast, also wenn jetzt mein Mann zum Beispiel auch zu Hause arbeiten würde, dann würde ich auch eine größere Wohnung wollen, weil dann wäre mir das auch zu klein.
Ja.
Zum Beispiel. Oder wenn, ich hatte gerade noch nicht gesagt, wir haben auch kein Bett, wir schlafen auf dem Boden, aber wenn das aus irgendeinem Grund, aber nicht auf einer Matratze, meine Tochter hat ein Bett. Aber wenn das nicht mehr gehen würde und wir dann ein separates Schlafzimmer hätten, zum Beispiel mit Bett, weil dann, wenn das Bett steht, dann ist ja das Zimmer weg sozusagen, dann könnte ich da nicht mehr arbeiten. Ja, dann würde ich auch eine größere Wohnung haben wollen, weil mir geht es so wie dir. Ich brauche auch meinen Raum, meinen Platz, ich will die Tür zumachen können und ja, das wäre mir dann auch schon wichtig. Aber so, jetzt bin ich hier den ganzen Tag alleine, so dann kann ich mir 3 Zimmer aussuchen, in denen ich irgendwie auf dem Boden sitze und arbeite.
Ja, okay, dann ist das ja nochmal was anderes, ne? Ich glaube, da kommt es halt einfach so krass auf die persönliche Einstellung an. Es gibt ja auch so viele Selbstständige oder Leute auch im Homeoffice zum Beispiel, ne? Wenn du so komplett Homeoffice nur hast. Die arbeiten dann, keine Ahnung, vom Küchentisch aus. Ne? Der ist dann groß genug, da bauen die dann jeden Tag alles kurz auf und wieder ab. Ne? Und damit sind die super happy. Ne? Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, irgendwie so 1,5, 2 Jahre oder sowas. Mich hat es verrückt gemacht. Ich habe es gehasst, die
Ja.
Sachen ständig wieder wegzuräumen. Und das hat dann darin geendet, dass ich meine Sachen einfach da habe stehen lassen. Und der Küchentisch war auch gleichzeitig im Wohnzimmer. Das heißt, ich habe halt den ganzen Tag auf diesen blöden Schreibtisch geguckt, ne, und auf den PC und habe jedes Mal so abends um 8 dann gedacht, ach, vielleicht noch mal schnell E-Mails checken, noch
Ja,
schnell dies, noch schnell jenes. Ne. Also, boah, also so Work-Life-Balance war schwierig in der Zeit für mich. Deswegen, ne, aber ja, ich glaube, dann es ist einfach sehr individuell. Ne, aber ich finde es halt auch sehr, sehr schön, dass man sich da diese Facetten auch einfach erlaubt, dass es da nicht so dieses strikte Muster gibt, von wegen, du darfst jetzt kein Bett mehr besitzen, sonst bist du keine
oh,
Minimalistin.
das wäre furchtbar.
Ich glaube, ich könnte gerade nicht ohne mein Bett. Ich habe gerade sogar erst ein neues gekauft, also das heißt gerade erst vor 4 Monaten oder sowas, weil das Sodbrennen, ne, in der Schwangerschaft hat mich so fertig gemacht. Ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht schlafen, mir war dauerübel. Ich habe jedes Mal das Gefühl gehabt, ich kotze gleich, ne, weil das so schlimm war. Und dann haben wir aber gebraucht haben wir das Bett gekauft mit so wie so ein Krankenhausbett, wo man so den Kopfteil so
Das ist
hochstellen
ja
kann.
krass.
Und in den Nächten, wo es halt richtig schlimm wird, stelle ich dann halt so meinen Kopfteil hoch, ne? Und das ist halt so ein Doppelbett, also so ein 1,80er. Und es hat zwei Lattenroste. Das heißt, mein Partner kann seins flach lassen und ich kann meins nachts einfach kurz hochstellen.
Sehr cool.
Und dann schlafe ich so im Sitzen. Also total praktisch tatsächlich. Kommen wir mal so ein bisschen zu Inspirationsfragen, weil ich das auch immer so ganz, ganz schön finde, einmal so ja Außenwirkung auch anzugucken oder auch Innenwirkung. Hast du vielleicht auch positive Veränderungen so in anderen Lebensbereichen oder bei deinem Lebensstil gespürt? Also jetzt zum Beispiel, dass du sagst, mental ging es dir irgendwie besser oder finanziell oder auch in deinen Beziehungen. Wie war das zum Beispiel auch für deinen Partner oder wie ist das für deinen Partner oder für dein Kind? Hast du da irgendwelche Auswirkungen gespürt?
Also grundsätzlich hat mir Minimalismus geholfen, dass ich mein Herz eigentlich nicht mehr so an Dinge hänge, weil ich neige eigentlich
Ja.
dazu, mich sehr so an Dinge zu hängen eben. Also ich identifiziere mich dann mit den Sachen und ich denke irgendwie, ich bin die Sachen und Erinnerungsstücke und das ist mir dann alles ganz wertvoll und kostbar und so weiter. Das war bei mir schon so, als ich klein war. Und Minimalismus hat mir geholfen, so mein Herz, so da einen Freiraum sozusagen zu schaffen und das nicht mehr zu verschwenden
Ja.
ja, an irgendwelche Gegenstände, die ja doch temporär sind natürlich. Das kann alles irgendwie verschwinden, verbrennen, was weiß ich, und dann, ja. Also das hat mir in dieser Hinsicht so eine Freiheit auch gegeben, mich
Ja.
eben nicht an Materielles zu hängen. Und diese Freiheit macht dann natürlich auch Platz für andere Dinge, also für meine Tochter zum Beispiel oder für meinen Mann oder für überhaupt ja alles andere, was man so machen kann. Meine Arbeit, alles mögliche andere, weil dann einfach mehr Energie frei wird, weil die Energie, die ich vorher ja an diese ganzen Sachen gesteckt habe, um die zu sammeln und zu horten und irgendwie abzuputzen und
Oh
zu
Gott.
sortieren und keine Ahnung, was man damit alles macht. Ja, die habe ich dann natürlich, die ist frei geworden und die konnte ich in was anderes dann investieren.
Das finde ich richtig schön. Wie war das dann für dein Umfeld? Also, oder wie ist das für dein Umfeld? Hast du irgendwie so das Gefühl, dass du dich da öfter mal irgendwie für rechtfertigen musst oder sowas? Für mich wäre jetzt auch so Klassiker. Weihnachten steht ja bald vor der Tür, ne? Und Weihnachten kriegen wir ja ganz ehrlich einfach auch oft einen Schrott geschenkt, ne? Irgendwie Sachen, die man halt wirklich nicht braucht. Ist das für dich irgendwie so, dass du dich da irgendwie rechtfertigen musst für deinen Minimalismus, wenn du dann zum Beispiel sagst, nee, das möchte ich nicht oder schenk mir das bitte nicht oder wie auch immer? Also hast du da irgendwie das Gefühl, dass es auch so negative Facette gibt?
Also am Anfang, als ich damit angefangen habe, nach Kasachstan schon, weil da war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen und der hat es nicht verstanden, so, weil für viele Menschen ist ja Veränderung immer eher was Bedrohliches.
Oh
Und
ja.
für ihn war das so, jetzt verkaufst du hier die Geschenke, die ich dir gemacht habe. Gut, das war auch vielleicht nicht so ganz einfach.
Ja.
Aber er hat mir immer sehr viele Geschenke gemacht und ja, das war nicht so einfach. Wir haben uns dann aber auch getrennt. Und jetzt würde ich sagen, dass also die Menschen, die mir nahestehen, die kennen mich, die wissen, dass ich Minimalistin bin, dass ich das nicht brauche und nicht möchte. Also selbst bei unserer Hochzeit haben wir keine großartigen Geschenke bekommen. Die war auch sehr minimalistisch, aber die
Ach
Leute
so.
haben eine Blume mitgebracht oder irgendwie was Selbstgemachtes zu essen oder so. Also das war total im Rahmen. Also genauso wie ich mir das gewünscht hätte. Und auch meine Mutter, die weiß das, dass ich keine großen Geschenke möchte, ist dann auch nicht mehr enttäuscht oder so. Also das mit der Zeit gewöhnen die Menschen sich daran. Man muss es nur immer wieder kommunizieren und dann ist es irgendwann normal.
Das finde ich richtig gut. Ich habe nämlich gerade so ein bisschen das Problem, dass wir jetzt gerade von einigen Seiten so mit Kinderspielzeug beschallert werden. Und da denke ich mir halt so, dass langsam wird mir das schon zu viel. Und ich meine, ich habe jetzt noch ja knapp 3 Monate bis zur Geburt, ne? Und ein Kind vor allem dann halt so in diesem ganz frühen Alter, das braucht ja einfach nur ganz, ganz wenig. Und wir haben jetzt schon zu viel, ne? Und ich denke mir dann halt, so ein Kind braucht auch nicht so eine Dauerbeschallung und sowas. Und jetzt mal ganz von uns Erwachsenen abgesehen, ne? Aber da bin ich dann auch teilweise jetzt so ein bisschen auf Unverständnis getroffen, wenn ich dann gesagt habe, bitte keine Spielzeuge mehr. Und dann kam so der Kommentar, ja, aber ein Kind kann doch nicht genug Spielzeuge haben. So,
Oh.
ja, doch, doch, finde ich schon.
Ja, also lieber zu wenig als zu viel, weil Kinder werden kreativ, wenn eine
Ja,
Leere da ist. Erst dann können
ja.
die, meine Tochter fängt an, sich Spielsachen zu malen und
Oh,
auszuschneiden und
schön. Und das ist auch so
also
wichtig,
das muss man
ne?
wirklich ein bisschen aushalten, dass Kinder nicht alles haben und dass sie auch was haben wollen und das dann nicht bekommen und dass sie sich dann selber was ausdenken. Ich glaube, das ist viel wichtiger als so eine Fülle zu kreieren, die vielleicht gar nicht notwendig ist.
Ja, oder auch so diese Dauerbeschallung mit irgendwie, ach, jetzt schweifen wir zwar vom Thema ab, aber ist ja egal, das ist ja mein Podcast. da habe ich letztens erst drüber nachgedacht. Warte, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja doch, ich habe ein Reel gesehen von einer Mutter, die ihre Herbstferien geplant hat mit ihren beiden Söhnen. Und sie hat sich dann darüber beschwert, dass das so anstrengend sei, sich für jeden Tag so viele Aktivitäten auszusuchen und auszudenken und damit die Kinder permanent in Action sind und was weiß ich was. Und das war so eine relativ große Influencerin. Und da habe ich nur gedacht, so meine Güte, also ich habe nicht vor, mit meiner Tochter jeden Tag super viel zu unternehmen, sodass bloß der ganze Tag voll ist und die permanent abgelenkt ist und ja, keine Zeit hat, irgendwie mit sich selber auch mal ein bisschen zu spielen, so wie wir das halt auch damals gemacht haben, ne? So dieses, geh mal raus spielen. Und dann kann man
Ja.
sich stundenlang mit sich selber beschäftigen oder mit Stöcken und Steinen, was auch immer, ne? Wenn jetzt hier zum Beispiel gerade Hühner im Garten, ne? So, dann geh halt die Hühner draußen beobachten. Also, keine Ahnung, was kann man dann ja auch, das verlernt man ja auch mit so viel Kram, ne? Also.
Ja, total. Vor allem machen die Eltern sich dann auch wahnsinnig, weil wenn du diesen Anspruch hast, dich die ganze Zeit um deine Kinder so zu entertainen, dann hast du ja selber auch keine ruhige Minute und bist die ganze Zeit gestresst und genervt und Kinder haben es auf einmal total anstrengend, als denen einfach zu sagen, jetzt hier komm, spiel mit den Stöckern oder mit Sand und ich will jetzt mein eigenes Ding machen und damit kommen Kinder schon klar. Aber das ist dann, ja, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, glaube ich.
Ja, vor allem halt, wenn man den Kindern ja in so einem frühen Alter schon beibringt, so du brauchst nicht viel, um irgendwie glücklich und bespaßt zu sein und was weiß ich was, lässt sich das ja auch leichter im Erwachsenenleben irgendwie integrieren, ne? Weil dann sind wir nicht so getrieben die ganze Zeit, so irgendwas permanent machen zu müssen von morgens, mittags, abends. Ne? Ich habe letztens noch drüber nachgedacht, mein Partner hat derzeit die Hand gebrochen und kann deswegen gerade nicht arbeiten. Und er hängt deswegen halt relativ viel zu Hause bei uns rum, ne? Natürlich, was soll er auch machen, ne? Wenn er krank geschrieben ist? Er kann obviously gerade nicht arbeiten mit der Hand. Ist ja auch alles fein, aber dann ist mir echt so jetzt nach ein paar Wochen schon echt aufgefallen, so, boah, ich brauche mal wieder ein bisschen Langeweile. So dieses permanente jemanden zu Hause haben und immer reden, irgendwas tun und machen. Und das ist auch mal schön eine Zeit lang, aber ich brauche auch Langeweile. Einfach durchatmen, auf dem Sofa sitzen und sich überlegen, okay, was mache ich jetzt? Und dann eine halbe Stunde die Wand anstarren und sich in Gedanken verlieren, ne? Und dann irgendeine geniale Idee haben, oh geil, ne? Ich mal jetzt, keine Ahnung, Sonnenblumenbild oder so.
Ja, das ist total wichtig, ja.
Einfach. Ich glaube, das macht Minimalismus dann aber auch leichter, ne? Wenn man nicht so 3 Milliarden Sachen zu Hause hat, ne? Die einen die ganze Zeit ablenken, dann irgendwie so leichter für sich Sachen zu finden, wo man sagt, okay, da habe ich jetzt wirklich Bock drauf und nicht nur, weil es halt gerade hier in der Gegend steht. Wie zum
Absolut.
Beispiel auch Staub abwischen. Also, als du das eben gesagt hast, musste ich echt auflachen, habe gedacht, so, oh Gott, ja, nee, gar keinen Bock. Richtig nervig. So, dadurch, dass wir ja hier bei Finanzen mit Franzi sind, ne, hätte ich natürlich auch ganz gerne mal so einen ganz kleinen privaten Einblick in deine oder eure Finanzen, weil du hast mir im letzten Gespräch, hast du so mal ganz kurz angeschnitten, dass du gerade erst die Finanzen mit deinem Partner zusammengelegt hast, beziehungsweise mit deinem Mann, gell? Magst du mir erzählen, wie lange ihr vorher schon zusammen wart, verheiratet wart, warum habt ihr die jetzt erst quasi zusammengelegt? So, was war für dich so wäre der Anlass dafür.
Ja, wir sind seit März verheiratet und ungefähr seit 1,5 Jahren zusammen. Und nach der Heirat habe ich dann gedacht, okay, dann war ich auch schnell schwanger und mir war das dann irgendwie zu mühsam, unsere Ausgaben, weil wir sind dann auch kurz vorher zusammengezogen, das alles so auseinanderzudröseln, weil ich habe immer so eine, schon seit mehreren Jahren, so eine Einnahmen-Ausgaben-Tabelle, wo ich genau pro Kategorie so eine Excel halt
Oh, sehr geil.
dokumentiere, wie viel, also alles, was ich kaufe, kommt dann da rein über so ein Formular und dann kann ich das pro Monat immer sehen, wie viel ich ausgebe und so weiter. Das ist vorbildlich wahrscheinlich auch in deinem Sinne.
Ja, das gefällt mir.
Und dann, ja, aber wenn man dann auf einmal zusammen wohnt und zusammen Lebensmittel einkauft und dann auch noch zusammen ein Kind hat, bald, dann wird das irgendwie, und eine Katze, da wird das irgendwie kompliziert. So, wie dröselt man das alles auseinander? Dann müsste ich ja für ihn eine Tabelle machen und sein Einkommen und ich will dann auch erstmal, wenn das Baby da ist, weiß ich noch nicht, wie ich dann weiterarbeite, weil ich will das nicht sofort in die Krippe geben. Und
Ja.
dann haben wir nur sein Einkommen. Und wie rechne ich das dann? Und dann dachte ich, ja, das ist irgendwie alles Quatsch. Das hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Dann dachte ich, ja, wir schmeißen es einfach zusammen, weil wir so vom Ausgabentyp auch sehr ähnlich sind. Also er ist jetzt nicht so ein Shopping-Typ oder, also er braucht eigentlich gar nichts, kauft sich selten was, also höchstens mal irgendein, er ist Ukrainer, also ukrainisches Essen oder so. Das ist vielleicht noch sein teuerster Posten. Aber ansonsten nichts. Deswegen hatte ich da auch keine großen Bedenken. Und dann, ja, haben wir unsere Konten zusammengelegt und jetzt ist meine Supertabelle, ist unsere Supertabelle und ich bin so
Ach,
die
geil.
Finanzmanagerin der Familie.
Das finde ich cool. Also quasi ein gemeinsames Haushaltsbudget für alle. Also nichts da irgendwie nochmal
Ja.
mit einem separaten, getrennten Konto jeweils oder sowas. Also
Ja.
alles in einen großen Topf. Ja, das ist ja sehr spannend. Das sieht man tatsächlich, ich sag mal, relativ selten in modernen Beziehungen, ne? Normalerweise ist es dann ja eher so dieses Dreikontenmodell, ne? So dass ein gemeinsames Konto und jeder hat aber noch so sein separates. Das ist ja so der Klassiker, sage ich mal, heutzutage. Aber ja, why not, ne? Wenn es für einen funktioniert, so alles komplett gemeinsam zu legen. Also mein Partner und ich sind da noch sehr, also wir haben noch gar nichts zusammengelegt, tatsächlich. Kein gemeinsames Konto, kein gar nichts. Ne? Also ich habe halt für uns so eine Tabelle erstellt, wo halt auseinandergerechnet wird, ne? Weil die meisten Fixkosten gehen halt einfach von meinem Konto runter. Und wir haben dann halt einmal ausgerechnet, wie viel Geld er mir dann halt monatlich überweisen muss, damit das halt alles gedeckt ist. Und ansonsten arbeiten wir gerade mit so einer App einfach auf dem Handy, ne, wo es halt so darum geht, die Ausgaben zu splitten. Ne? Das bedeutet, wenn wir halt einkaufen gehen, dann trage ich zum Beispiel ein, dass ich, keine Ahnung, 100 € beim Aldi bezahlt habe. Und dann wird das halt so automatisch 50-50 gesplittet oder nach dem Satz, den man halt einfach machen möchte. Ne? Also wir machen halt alles 50-50. Und dann trägt halt jeder einfach die Ausgaben ein, die er getragen hat in der Woche oder in dem Monat, wie auch immer. Und dann sehen wir am Ende des Monats immer so, ja, wer hat diesen Monat mehr bezahlt als der andere? Und dann gleicht sich das aber über die Monate immer aus. Ne? Also wir gucken dann immer zwischendurch da rein. Das funktioniert für uns jetzt gerade noch ganz gut. Na, ich glaube, wenn die Kleine dann kommt, ist das dann noch mal ein bisschen was anderes. Ne? Dann müssen wir das noch mal anpacken. Aber jetzt gerade bin ich ehrlich. Also ich verstehe meine Kundinnen auch manchmal. Ich habe gerade einfach keine Lust. So dieses Zusammenlegen, ne? Weil dann musst du ja auch alle Verträge umstellen und hin und her. Und
Das ist schon viel Arbeit, ja.
ich hatte halt gerade erst eine große Umstellung mit dem Umzug und sowas. Ne? Überall Adressen ändern und dies und jenes. Ne? Und jetzt habe ich gedacht, so, nee, ich will jetzt einfach die Schwangerschaft genießen, in Anführungszeichen, ne? Auch wenn sie bei mir ja nicht so ganz einfach ist, aber keine Lust auf gerade auf meine privaten Finanzen. Das soll jetzt einfach alles so laufen. Aber es klappt ja auch, ne? Also es ist trotzdem alles schön irgendwie 50-50 aufgeteilt und
Ja, ich
passt.
hatte das
Ne?
früher auch so, ja. Also ich kenne das Modell. Also das Schöne daran ist ja, dass man sich dann noch was schenken kann und der andere das nicht auf dem Konto sieht. Also das ist jetzt ein bisschen das einzige
Stimmt.
Problem, was ich sagen würde, was es noch gibt, weil ich kann jetzt nicht einfach ja irgendwas kaufen, von dem er nichts mitbekommt. Also er prüft es nicht oder so und ich auch
Ja.
nicht, was er macht, aber trotzdem, das ist irgendwie so ein bisschen. Ja, vielleicht schade, ich weiß nicht. Und das ist auch das
Ja.
Einzige. Aber ich habe mich tatsächlich inspirieren lassen von, das ist vielleicht ganz interessant, in Deutschland ist ja so, üblicherweise war die Frau immer eher, ich will nicht sagen, na, vielleicht so eine Art Opfer des Mannes, also so naiv, wie du das auch in dem Interview in meinem Podcast erzählt hast. Die Frau hat Haushaltsgeld bekommen, aber der Mann hatte die Karte für das Konto und hatte
Gott,
einfach die
ja.
Macht über die Finanzen und die Frau hat, ja, Haushaltsgeld bekommen, aber in Osteuropa oder in der ehemaligen Sowjetunion war die Frau die Chefin über die Finanzen und der Mann hat seinen ganzen Monatslohn abgegeben und wenn dann da irgendwie 10 Rubel oder so gefehlt haben, dann hat die Frau gleich gefragt, ey hier, hast du das, wo sind die 10 Rubel? Und dann hatte der Mann die sich schon zur Seite gelegt für Zigaretten und Wodka oder so und die
Ich auch noch, ja.
und das ist ein interessantes Modell, finde ich, weil also man kann ja emanzipierte Frau sein und in diesem Sinne dann auch eben die Finanzen regeln, weil ich glaube, viele Frauen sind vielleicht sogar besser darin als Männer, weil Männer vielleicht ein bisschen leichtsinniger sind beim Ausgeben oder vielleicht nicht so mit Zahlen es haben. Und wenn man dann als Frau die Kontrolle über die Finanzen übernimmt, dann kann das also auch gut sein, wenn man das Geld zusammenlegt, weil dann kann man auch, hat man mehr Kontrolle auch darüber, was mit dem gemeinsamen Einkommen passiert. Und wenn man dann weniger ausgibt, dann kann, Passiert vielleicht auch nicht dieses, dass der Mann Überstunden macht und super viel arbeitet, sondern man kann den ein bisschen bremsen und sagen, guck, wir haben genug, wir können das und das sparen. Also vielleicht auch eine Art von Empowerment tatsächlich.
Ja, ich finde den Gedanken total schön. Und ich finde es auch witzig, dass du das jetzt auch so mitbekommst, ne? So mit diesem Ostblock-Ding mit Geld, weil das kenne ich tatsächlich auch noch so aus meiner Familie, dass es da relativ normal war, dass die Frau sich halt immer um das Geld gekümmert hat. Ne, da war auch manchmal so ein bisschen der Gedanke dahinter, so ja, der Mann kümmert sich ja schon den ganzen Tag um die Arbeit. Ne? Und ja, damals war das ja noch so, da gab es so keine 40-Stunden-Woche, ne? Da haben die noch ein bisschen mehr gearbeitet und sowas, ne? Gerade so in diesen kommunistischen Staaten war das ja immer noch mal so ein anderes Ding, sage ich mal, ne? Und ja, da hat der Mann das dann einfach abgegeben, um halt ja seine 60, 80 Stunden Wochen abarbeiten zu können, ne? Das kommt dann ja auch noch mal mit dazu, ne? Damals war ja auch noch, ja, also in meiner Familie, ich habe da natürlich viel von damals noch mitbekommen, der war dann auch noch ganz groß mit tagsüber offiziell arbeiten, damit der Staat auch alles mitbekommt und dann später auf dem Schwarzmarkt irgendwelche Sachen verkaufen oder so, ne? Irgendwie
Ja.
so, keine Ahnung, geräuchert Fisch oder sowas, wenn du halt Fischer warst, ne? Ne? Und ja, dann möchte man das natürlich gerne einfach abgeben und sich da nicht auch noch drum kümmern, ne? Also ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn es da einfach diese Aufteilung gibt. Ne? Oder wenn man halt auch sagt, ja, mein Mann kümmert sich, ist ja auch völlig in Ordnung, solange man selber den Überblick nicht verliert, wie das alles funktioniert. Ne, also diese Unabhängigkeit im Sinne von, ich könnte das auch selber machen, ne, aber ich muss es nicht.
Ja,
Das
das ist der Kern, denke ich auch, ja.
ja, das ist ja auch so, wenn man einen Haushalt aufteilt. Ne? Ich glaube, jeder von uns dazu ist dazu oder sollte dazu imstande sein, zum Beispiel zu kochen oder eine Spülmaschine auszuräumen oder die Toiletten sauber zu machen. Und trotzdem ist ja, gibt es oftmals Arbeitsteilungen. Ne? Also bei uns in der Beziehung zum Beispiel, ich koche gar nicht. Ne, also wirklich, wir sind jetzt seit über einem Jahr jetzt knapp zusammen. Und ich habe einmal gekocht für Patrick. Einmal.
Hast du
Also,
mal Glück, dass du einen Mann hast, der gut und gerne kocht? Ich gehe mal davon aus, dass er gut kocht.
ja, der ist Metzger und dadurch kann er halt generell schon gut mit Lebensmitteln umgehen. Und
Ah,
dann hat er auch
krass.
noch relativ lange als Koch gearbeitet oder halt immer so in Küchen und so. Also, das ist schon ganz
Oh,
geil.
cool.
Aber dafür mache ich dann halt einfach andere Sachen. Ne? Also ich putze dann zum Beispiel mehr, also wenn ich nicht gerade schwanger bin. Im Moment ist es ein bisschen schwierig. Als Minimalistin hat man ja eigentlich eher so ein bisschen den Gedanken, weniger ist mehr. Ne? Wie ist das denn beim Thema Geld und Investieren? Also denkst du dir auch so, weniger Geld reicht oder? Denkst du auch an das Thema Vermögensaufbau? Vielleicht investierst du vielleicht in Aktien oder in ETFs oder, keine Ahnung, irgendwelche Versicherungen?
Also bei mir, das ist lustig, dass man auch Geld minimalisieren würde. Auf die Idee bin ich auch gar nicht gekommen. Nee, also ich finde es schon eine gute Idee, Geld zu sparen. Ich war auch schon als kleines Kind immer sparsam. Ich hatte eigentlich, ja, Gott sei Dank immer genug Geld, weil ich immer relativ sparsam war.
Mhm.
Aber ich habe, glaube ich, vor 10 Jahren angefangen, in ETFs zu investieren. Ich hatte da mal so einen Sparplan.
Ja.
Und ja, der ist über die Zeit dann auch angewachsen und das ist eigentlich so mein Hauptvermögensaufbauinstrument, würde ich sagen. Meine Tochter hat auch einen, das Baby hat auch schon einen.
Ach, schön. Habt ihr für die Kinder dann eigene Depots eröffnet
Ja.
oder?
Ah, nee, wir sind, also ich bin mit meinem deutschen ETF, die waren früher alle in Deutschland, bin ich vor kurzem umgezogen nach Belgien.
Ah, oh,
Und hier kann
okay.
man kein, auf Minderjährige kann man da irgendwie kein Depot eröffnen, deswegen läuft das alles auf meinen Namen,
Ah,
aber
okay. Ja.
ja.
Ich wollte nämlich gerade fragen, weil ich glaube, so ein Kinderdepot kann man ja auch erst ab der Geburt eröffnen, ne? Weil du brauchst ja, zumindest hier in Deutschland, brauchst du ja so Geburtsurkunde und so einen
Ja,
Scheiß
ja,
und musst dann
ja.
auch alles mit Geburtsdatum und so unterschreiben. Das heißt, für meine Tochter könnte ich noch gar nicht, selbst wenn
Ja,
ich wollen würde.
das macht ja auch Sinn, ja.
Aber ich finde den Gedanken tatsächlich auch cool, dann, sobald sie da ist, direkt ein Depot zu eröffnen. Das ist dann ihr Geld und damit kann sie dann machen, was auch immer sie möchte. Ne? Am besten natürlich fürs Thema Altersvorsorge, aber das bringen wir unseren Kindern dann einfach gut bei. Denk mal, Thema Altersvorsorge für dich als Selbstständige ist wahrscheinlich auch ein Thema, ne? Dass du das dann aktiv angehst. Machst du das dann nur über ETFs oder, also nur in Anführungszeichen, oder hast du noch irgendwelche fancy Versicherungen oder sowas?
Ich habe keine fancy Versicherung. Also eigentlich ist für mich ja Altersvorsorge Habe ich auch drüber nachgedacht. Also für mich ist eigentlich so dieser minimalistische Ansatz nicht so viel zu brauchen und mit wenig zurechtzukommen, ist vielleicht die erste Säule der Altersvorsorge, weil wenn ich jetzt ein super anspruchsvolles Leben hätte, so einen aufgeblähten Lebensstil, dann hätte ich natürlich ein Problem im Alter, wenn ich da irgendwie 5.000 € im Monat verbrate. Aber wenn ich nur, ja, mit Inflation jetzt schwer zu sagen, welche Zahl so und so viel Geld brauche, dann kann ich auch in irgendeiner Hütte auf Bali oder so leben, keine
Oh
Ahnung.
ja.
Gut, das wäre vielleicht jetzt eher ein Traum als schrecklich. Aber ja, die Ansprüche gering zu halten und sich nicht an diese Lifestyle-Inflation zu gewöhnen, ist schon mal eine gute Idee für Altersvorsorge. Und dann, ja, wenn so ein ETF, wenn der einfach immer weiterläuft, man den konstant bespart und das über mehrere Jahrzehnte macht, also da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen, dass das irgendwie nicht ausreicht oder so. Aber für mich ist es vor allem wichtig, dass ich immer weiß, dass ich jetzt einen Puffer habe und das gibt mir eigentlich die Freiheit und Unabhängigkeit, jetzt zu entscheiden, was ich mache. Also ich kann arbeiten, ich kann es auch nicht, ich kann mir aussuchen, wie viel, wo, in welchem Rahmen und so weiter. Also das ist mir eigentlich am allerwichtigsten, das, was jetzt ist. Und ja, ich verlasse mich einfach darauf, dass wenn ich das so weitermache, dass es dann schon irgendwie läuft.
Hast du denn mal ausgerechnet, wie viel du investieren musst für deine Altersvorsorge? Oder ist es so ein bisschen, das wird hoffentlich passen?
Also, ich habe ausgerechnet, wie viel ich eigentlich jetzt bräuchte, um jetzt entnehmen zu können, diese mit der 4%-Regel,
Ah, okay,
um
ja.
mich jetzt, also wenn ich jetzt im Ruhestand wäre, dann müsste ich irgendwie noch 5-mal so viel haben, wie ich jetzt habe. Aber das heißt, wenn ich
Ja.
jetzt meine Sparrate, ich habe die jetzt erhöht, dadurch, dass wir jetzt zusammen unser Einkommen haben und zusammen den ETF besparen, ist die höher geworden. Das heißt, ja, wenn das jetzt noch 20, 30 Jahre läuft, dann müsste das so ungefähr hinkommen. Also, so Pi
Okay,
mal
die Frage
Daumen.
hatte ich mir jetzt zwar nicht aufgeschrieben, aber ich grätsche dir jetzt trotzdem mal dazwischen, weil ich das gerade spannend finde. Also ihr habt quasi ein gemeinsames ETF-Depot.
Genau, also ich konnte mein altes nicht übertragen. Ich hätte den verkaufen müssen in Deutschland, um den in Belgien, um einen neuen für uns beide zu kaufen. Sonst hätte das Geld gekostet. Dann hätte ich die Abgeltungssteuer bezahlen müssen in Deutschland. Das wäre dumm gewesen.
Ja.
Deswegen habe ich für uns beide hier einen neuen eröffnet und meinen alten auf ein anderes Depot umgezogen, auch nach Belgien. Weil in Belgien gibt es übrigens keine Abgeltungssteuer. Gar nicht.
Oh, okay, man
Ja,
wird
also
dann.
diese ganzen Entnahmestrategien kann man sich hier komplett sparen. Also das wäre doch ein Tipp für Menschen, die schon immer mal nach Belgien ziehen wollten.
Also
Also
wird
ja,
da gar
das.
keine Steuer fällig auf
Nee,
Aktien
wenn
und
man als
ETFs?
Privatanleger, ja, muss man keine Steuern bezahlen, also auf Thesaurierende. Wenn die
Ja.
ausschütten, wären schon, aber thesaurierend nicht.
Ach,
Das
das
ist
ist ja
wirklich cool.
Gold.
Ja.
Mega.
Ja, deswegen haben wir denselben ETF zweimal sozusagen.
Ja, aber smart, cool. Folgefrage: Habt ihr einen Ehevertrag?
Nee, ich habe aber mein Testament tatsächlich geschrieben.
Okay, habt ihr dann da das Finanzielle auch festgehalten? Also, okay, ja, gut, Testament ist ja quasi im Falle eines Ablebens, ne? Dann, klar, dann wird das Geld verteilt, wie du es im Testament drin hast. Jetzt mal ganz unromantisch gefragt, was würde denn bei einer Scheidung passieren? Also wenn einer von euch beiden sich jetzt entscheidet, nee, ich habe doch keinen Bock mehr, macht ihr dann einfach 50-50 oder wie ist das bei euch dann jetzt an oder habt ihr da noch so gar nicht richtig drüber nachgedacht?
Wir haben nicht darüber nachgedacht, weil, okay, das ist ein ganz anderes Thema. Wir sind beide gläubige Christen. Das heißt, also ich kann mir
Aha.
nicht vorstellen, dass wir uns scheiden lassen würden, weil
Ja.
das ist eigentlich nicht
Okay.
vorgesehen.
Okay. Gut, das ist dann natürlich nochmal ein anderer Aspekt, weil das ist mir gerade so direkt in den Kopf gekommen, als du gesagt hast, so gemeinsames Depot und hin und her verheiratet jetzt seit kurzem. Also, was heißt seit kurzem? Ist jetzt auch schon ein bisschen her, ne? Aber nee, schön, finde ich cool. Ja, wenn das für euch passt, ne, why not? Also, ich finde es halt einfach immer wichtig, dass man einmal halt aktiv diese Entscheidung trifft, ne? Weil ich finde halt viel zu viele Leute haben zum Beispiel kein Testament oder kein Eheurkunde, wollte ich gerade sagen. Wie heißt das gerade nochmal?
Ehevertrag.
Ehevertrag, danke. Mein Schwangerschaftshirn hat manchmal Aussetzer. Ne, und die haben sowas dann halt nicht, aber einfach nur, weil sie noch nie darüber nachgedacht haben. Ne, oder irgendwie Angst vor diesem Thema haben oder sowas. So, ja, was ist, wenn ich dann Fehler mache? Was ist, wenn dies oder wenn jenes? Na, aber ich finde, das ist einfach eine Entscheidung, die sollte man einmal treffen, dann kurz in Anführungszeichen abfrühstücken und gut ist. Ne? Und wenn dann halt das Ergebnis ist, wir wollen keinen Ehevertrag, dann ist es halt so. Ne? Dann fertig.
Ja, also außerhalb dieses christlichen Kontexts würde ich das wirklich jedem empfehlen. Also das ist total naiv, das nicht zu machen, wenn man jetzt nicht diese,
Ja.
es ist jetzt schwer zu erklären in der Kürze, ich lasse das jetzt mal einfach außen vor, aber
Ja.
das ist wirklich riskant. Und sowohl auch gerade für Männer, glaube ich, gerade für Männer ist Entscheidung oft ja der totale Ruin. Für Frauen auch sehr
Ja.
schwierig, also, aber ja,
Ja,
da sollte man
klar.
wirklich sehr vorsichtig mit sein, wenn man
Ja.
da jetzt nicht so eine Basis hat, auf der man wirklich ganz sicher sein kann. Und ja, säkulare Basis ist halt, gibt nicht dieses Fundament, dass man sich wirklich ganz sicher sein kann, denke ich. Deswegen besser einen Ehevertrag machen und das alles durchsprechen, auch wenn es unromantisch
Ja,
ist, ja.
vor allem auch je nach Konstellation, ne? Also jetzt der Zeit, also ich könnte mir gerade prinzipiell heiraten jetzt im Moment sowieso nicht vorstellen, ne? Also das ist jetzt gerade noch nicht in meiner Lebensplanung drin, aber damit meine ich jetzt so in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, ne? Also danach irgendwann mal gerne, aber ich habe jetzt gerade irgendwie das Gefühl, ich muss erstmal noch ein paar mich selber noch mal ein bisschen rumsortieren, ne? Weil ich bin ja erst vor kurzem auch ins Sauerland gezogen, ne? Also so vor ja, 1,5 Jahren oder sowas erst, ne, und habe mir hier ein komplett neues Leben aufgebaut, mit der Selbstständigkeit auch. Jetzt bin ich schwanger, das Kind kommt, ne, und also ich könnte mir das jetzt gerade derzeit tatsächlich noch nicht vorstellen. Irgendwann mal dann schon, aber dann auch wirklich nur mit Ehevertrag. Und da habe ich auch schon mit meinem Partner drüber gesprochen, habe dann halt auch gesagt, so, ey, wenn wir irgendwann mal heiraten, dann nur mit Ehevertrag, ne, weil bei mir jetzt natürlich auch diese Konstellation ist, dass ich mit einem bestimmten Vermögen schon reinkomme in diese Ehe dann, die mein Partner halt einfach nicht hat, ne? Dadurch, dass ich einfach ja mir diese finanzielle Basis schon so früh geschaffen habe, ne, habe ich jetzt einfach ein ganz anderes, ich sag mal, finanzielles Standing als er, was ja auch völlig in Ordnung ist, ne? Wir haben einfach andere Biografien. Plus ich bin ja selbstständig, ne? Und mein Unternehmen hat natürlich auch einen gewissen Wert und bei einer Scheidung wird der Wert dann ja auch irgendwie mit rein verrechnet und das könnte auch für mich dann irgendwie einen Teilruin zumindest dann bedeuten, ne? Dass ich dann halt gesagt habe, also alles, was mit meinem Unternehmen und Unternehmenswert mit den Gewinnen zu tun hat, würde alles komplett ausgeschlossen werden. Das bleibt bei mir, davon kriegst du keinen Cent. Ne? So nach dem Motto, das klingt jetzt ein bisschen böse, ne? Aber ich arbeite, ne? Das ist ja, keine Ahnung, ich will ja auch nicht von seinem Arbeitgeber eine Abfindung dafür bekommen, dass wir uns jetzt trennen. Ne? So, warum sollte das dann von meiner Seite aus kommen? Ne? Aber ich glaube, das sehen halt auch alle ganz unterschiedlich. Ne? Also ich kenne auch Selbstständige, die keinen Ehevertrag haben und sagen, naja, wenn es kommt, dann kommt es halt. Ne?
Ja, das ist ein bisschen gefährlich, glaube ich. Also da naiv zu sein.
Ja, aber sieht halt jeder anders. Ne? Ich glaube, da gibt es kein so
Und
krasses
dann
Schwarz-Weiß-Denken. Ne?
kommt
Also es
man dann
wäre.
manchmal, ja, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber kommt man manchmal in die Situation, dass man dann sich nicht trennt aus finanziellen Gründen,
Oh Gott,
weil
ja.
man nicht will, dass die Firma an die Frau geht oder die Firma an den Mann geht. Und das
Ja.
ist ja total tragisch, dann da irgendwie 20 Jahre zusammen zu bleiben wegen finanzieller, also Gründe. Das gibt es ja und das ist furchtbar, finde ich.
Ach, ganz schlimm. Ich hatte mal einen Fall in der Steuerberatung. Also ich komme ja ursprünglich aus der Steuerberatung. Ach, das war auch so ein Fall, das war der Wahnsinn. Da haben sich auch zwei getrennt. Die Frau war selbstständige Buchhalterin, aber halt eher so ein bisschen, es soll jetzt nicht böse klingen, aber auch so auf Hobbybasis. Nee, ihr hat es Spaß gemacht. Sie wollte einfach ein bisschen arbeiten gehen, aber sie musste nicht arbeiten gehen, weil der Mann hatte eine eigene Firma und zwar ein Riesending, ne? Und wirklich mit mehreren Millionen, 100 Millionen Umsatz im Jahr, ne? Also wirklich ein gigantisches Ding. Ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht hat. Ist ja auch eigentlich völlig egal. Ja, der hat sich dann ganz klischeehaft in seine Yogalehrerin verliebt. Und hat dann halt die Scheidung eingereicht, ne? Weil er dann halt mit der Yogalehrerin, zusammen sein wollte. Und diese Trennung, weil die beiden halt ursprünglich auch keinen Ehevertrag hatten, war sehr teuer für ihn. Und ich habe das dann natürlich quasi als die begleitende Steuerjuristin alles mitbekommen. Und er musste da teilweise wirklich hohe Kredite aufnehmen, weil also dieser Zugewinnausgleich, den dann die Ex-Frau bekommen hat, war wirklich in Millionenhöhe und das hatte er halt nicht einfach mal eben auf dem Konto
Ja,
liegen.
krass, sonst hätte er die
Ne?
Firma verkaufen müssen, um ihr
Ja,
irgendwie
ja.
auszubezahlen.
Ja, und das ist halt in solche Situationen zu kommen, dass man dann plötzlich irgendwas verkaufen muss, was man eigentlich nicht verkaufen will
Ja,
oder
das ist schrecklich.
riesige Kredite aufnehmen muss oder wie auch immer. Ne, es ist ja in Ordnung zu sagen, okay, ich konnte mir diese Firma jetzt nur aufbauen, weil du mir den Rücken freigehalten hast. Ne, aber dann kann man ja im Ehevertrag wenigstens schon mal Abschlagszahlungen oder Maximalbeträge irgendwie ausmachen, dass man sagt, okay, du bekommst fortlaufend, keine Ahnung, 10% vom Gewinn oder irgendwie sowas, ne? Oder monatlich eine feste Summe für 10 Jahre. Ne? Also, wer weiß, ne? Dass man da das vorher schon abmacht einfach. Aber boah, für den war das wirklich teuer. Also für sie war natürlich geil. Ne? So wirklich so ein paar Millionen einfach Cash aufs Konto bekommen. Ne?
Krass, ja.
Aber also das ist schon ein Träumchen, ne? Hätte ich auch gerne. Ihr Problem war dann halt, was mache ich mit dem Geld, ne? Aber heilige Scheiße, der Mann hat mir wirklich, es hat mir leid getan. Also da war ganz, ganz schrecklich. Aber okay, kommen wir mal zur Abschlussfrage von heute. Jetzt quatschen wir ja auch schon sehr, sehr lange, auch wenn ich das Gespräch sehr schön fand. Ich glaube, langsam brauchen wir einen Cut. Meine Abschlussfrage an dich heute ist, stell dir vor, du könntest mit deinem 10 Jahre jüngeren Ich über Geld sprechen. Was würdest du ihr mitgeben?
Also ich glaube, ich würde einfach nur sagen, gut, wie du das gerade machst, mach das weiter so. Vor 10 Jahren habe ich gerade angefangen, eigentlich ja, sparsamer zu sein und mein Geld zu investieren. Deswegen würde ich da gar keine klugen Tipps eigentlich geben.
Also einfach nur empowern und sagen, das hast genau alles richtig
Ja,
gemacht.
weiter so.
Das finde ich schön. Und jetzt für Zuhörerinnen, die quasi, ja, sage ich mal, ganz am Anfang mit dem Thema Minimalismus, Frugalismus, Finanzen stehen, hast du da so einen Tipp, wo du sagen würdest, das ist ganz wichtig oder auch einfach nur mach?
Einfach nur machen. Nee. Also ich würde sagen, erstmal mit Ausmisten anfangen, weil wenn man den Überfluss erstmal den Ballast los wird, dann merkt man erst, wie wenig man braucht, was man alles hat, die Fülle, in der wir alle ja schon leben, in Deutschland, Österreich, Belgien, wo auch immer wir sind. Und deswegen ist Ausmisten immer ein guter Anfangspunkt und dann einfach ja die Sachen loswerden und sich auf das Wesentliche fokussieren.
Ja.
Damit würde ich anfangen, ja. Und dann
Das
kommt der
finde ich
Rest
schön.
schon von selbst.
Das finde ich schön. Wenn die Zuhörerinnen jetzt von dir mehr hören oder lesen wollen, wo finden wir dich so?
Auf meiner Webseite frugalesglück.de oder der gleichnamige Podcast, ja, Frugales Glück Podcast.
Sehr gut. Ich verlinke euch, also den Zuhörenden, beide Sachen mal in den Shownotes unten. Falls du nicht weißt, wie du auf die Shownotes kommst, dafür einfach, je nachdem, bei welchem Anbieter du bist, kannst du einfach so hochswipen, also bei Spotify zum Beispiel. Und dann, wenn du so ein bisschen weiter runter swipest quasi, kommst du automatisch zu den Shownotes. Oder du drückst einfach auf den Titel der Folge und dann wird euch da quasi die Beschreibung angezeigt und die Beschreibung sind die Shownotes. Da findet ihr einmal die Links zu Marion. Also falls ihr Marion irgendwelche Fragen stellen wollt oder wie auch immer, findet ihr darüber oder einfach in den Podcast auch reinhören wollt, was ich sehr empfehlen kann. Genau, dann findet ihr da alle Infos. Liebe Marion, vielen, vielen Dank für dieses wirklich super angenehme Gespräch. Ich fand es richtig, richtig schön. Und ja, alles Gute natürlich auch für dich und deine Schwangerschaft noch weiterhin, jetzt wo wir gerade zusammen rumkugeln. Und ja, einfach ganz, ganz viel Erfolg und an alle Zuhörenden bis in 2 Wochen.
Ja, vielen Dank, Franzi. Tschüss.
Tschüss.